Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinscher am Mikrofon. Hallo. Ich habe eben mal grob überschlagen, wie oft ich heute den Wasserhahn aufgedreht habe. Ich komme auf ungefähr 11 Mal. Zum Händewaschen, Tee kochen, Blumen gießen und so weiter. Und jedes Mal kam dabei sauberes, sicheres Trinkwasser aus dem Hahn. Das ist aber leider keine Selbstverständlichkeit. Und damit meine ich jetzt nicht die möglichen Sabotageakte bei der Bundeswehr, sondern ich meine die Hunderttausenden von Kleinkindern, die jedes Jahr im globalen Süden an Durchfallerkrankungen sterben, weil sie verschmutztes Wasser getrunken haben. Laut Schätzungen von UNICEF und der WHO haben rund 2 Milliarden Menschen weltweit keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und einer Studie zufolge, die heute in Science erscheint, sind es sogar noch viel mehr Menschen, nämlich 4 Milliarden. Ich habe Esther Greenwood von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz gefragt, wie sie auf diese neue Zahl kommt.
Also wir kombinieren unterschiedliche Datensätze. Auf der einen Seite nehmen wir Daten von Haushaltsbefragungen, die verfügbar sind, die Informationen über diese 4 Kriterien haben, also Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Qualität und die Art der Zapfstelle. Und wir kombinieren das mit Daten, die das Umfeld beschreiben. Also das sind Daten von Satellitenbildern meistens, wir nennen es Geodaten, die zum Beispiel beschreiben, ob ein Gebiet städtisch ist oder urban, also ob es Zugang zu Infrastruktur hat. Wir haben auch Daten, die die Klimafaktoren beschreiben, also wie sieht es mit Regenfällen aus, wie sind die Temperaturen an einem Ort und andere Aspekte, die für den Wasserkreislauf wichtig sind und die eben Populationen beschreiben.
Ihren Ergebnissen zufolge haben ja wesentlich weniger Menschen Zugang zu sicherem Trinkwasser, als man bislang angenommen hatte. Wie kommt das?
Es ist generell sehr schwierig einzuschätzen, wie viele Menschen einen sicheren Zugang zu Trinkwasser haben, weil es uns an Daten fehlt. Also wir müssen immer Modelle verwenden. Wir haben jetzt ein Modell verwendet, wie ich es beschrieben habe, wo wir auch diese Geodaten mit einnehmen, um Datenlücken zu decken. Und Schätzungen, die früher gemacht wurden, eben von WHO und UNICEF gemeinsam, sie verwenden auch Haushaltsdaten, nur sie rechnen auf einer nationalen Ebene. Und da ist es unmöglich, dass man alle Informationen zusammennimmt. Also diese Kriterien werden getrennt angeschaut und als Referenz wird dann der niedrigste Wert genommen. Und zum Teil hat es auch nicht über alle 4 Kriterien in einem Land Informationen. Und da wurden in der Vergangenheit oft nur von 3 Komponenten. Qualität wird meistens da inkludiert. Heute haben wir aber noch immer für die Hälfte der Weltbevölkerung gar keine Daten auf nationaler Ebene, also keine Schätzungen über Trinkwasserverschmutzung. Und deshalb die Methoden, die wir verwenden, versuchen anhand dieser Geodaten auch diese Lücken zu decken.
Was bedeutet das denn, dass 4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben?
Einen sicheren Zugang zu Trinkwasser ist als Menschenrecht von der UN anerkannt. Und wir haben diese Nachhaltigkeitsziele, wo wir bis 2030 für alle einen sicheren Zugang gewähren wollen. Und da sind wir ganz weit entfernt. Also die früheren Schätzungen sagten, dass ungefähr 2 Milliarden Menschen keinen Zugang haben. Wir schätzen, dass das eher bei 4 Milliarden liegen könnte. Man kann beide diese Zahlen anschauen und sagen, wir sind sehr weit weg und es muss eine Veränderung geben.
Und was kann getan werden, um diese Situation zu verbessern?
Wir haben gesehen in unserer Studie, dass es nicht reicht, einfach eine verbesserte Zapfstelle zu haben. Also es reicht nicht, einfach Leitungswasser zur Verfügung zu haben. Es ist wichtig, dass das Wasser sauber ist, dass wir hier keine Kontamination mit Fäzis detektieren. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir einerseits testen, dass wir wirklich wissen, wo ist kontaminiert, wo ist verschmutzt, wo nicht. Auf der anderen Seite, dass wir die Systeme warten, dass wir Wasser richtig aufbereiten. Hier braucht es Investitionen auf jeden Fall. Wir wollen auch unsere Wasserquellen schützen. das Umfeld rundherum ist ganz wichtig. Wenn es uns an Sanitärversorgung oder Abfallentsorgung fehlt, kommt es oft dazu, dass die Trinkwasserquellen verschmutzt werden. Und das muss alles mit einbezogen werden. Also ich glaube, die Situation, dass so wenige Leute Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ist Teil eines größeren Problems.
Esther Greenwood von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz war das. Ich verspreche, nachher haben wir auch noch was Positives in der Sendung, aber erstmal bleiben wir bei den unschönen Themen. Heute Nacht um 2 Uhr wird im Internet eine Liste freigeschaltet. Und diese Liste zeigt, welcher Gletscher schon dem Klimawandel zum Opfer gefallen ist. Und morgen dann werden auf Island 15 schon fast oder völlig verschwundene Gletscher symbolisch beerdigt. Volker Rasek über eine ungewöhnliche Trauerfeier.
This is me. They call me Ork. I'm a mountain.
Ja, wenn Berge tatsächlich sprechen könnten, wie in dieser Filmanimation von 2019. Viele von ihnen würden ihr Herz aus Stein ausschütten.
I've had the glacier on my back.
Auch der Ork auf Island, offiziell der erste Berg auf der Nordatlantikinsel, dessen Gletscher dem Klimawandel zum Opfer gefallen ist. Deswegen haben ihn Simony Howe und Dominic Boyer in ihrem Film damals porträtiert und sogar eine Gedenkveranstaltung für die abgetaute Eiskappe abgehalten. Doch das war nur der Anfang. Jetzt weihen die beiden Anthropologen von der Rice University in den USA sogar einen ganzen Gletscherfriedhof auf Island ein. Ergänzend dazu präsentieren sie eine Weltgletschersterbefallliste, wie Dominic Boyer sie nennt.
8000 glaciers in China alone have disappeared because of climate change.
Allein China hat bereits 8000 Gebirgsgletscher durch den Klimawandel verloren. Jeder einzelne Gletscher auf dem Planeten ist heute in Gefahr. Wir porträtieren jetzt zunächst einmal 15 von ihnen. Manche sind bereits verschwunden, die anderen könnten es in den nächsten 20 Jahren sein.
Die 15 Eisströme werden am Wochenende in der Nähe von Reykjavik symbolisch beerdigt. Oft sind Gebirgsgletscher wichtige Wasserressourcen für die Bevölkerung. Sie schwinden dann ebenfalls.
Ich kann Ihnen eine Geschichte aus meinem eigenen Land erzählen, vom Mount Anderson. Das ist ein Berg in den USA, im Bundesstaat Washington. Das Schmelzwasser seines Gletschers speiste immer den Quinault. In diesem Fluss lebt eine Lachsart, die nur dort vorkommt und auf die indigene Stämme in dem Gebiet seit Generationen angewiesen sind. Heute führt der Fluss nur noch wenig Wasser und der Lachsbestand ist stark geschrumpft. Denn der Anderson-Gletscher wurde immer kleiner und damit auch der Abfluss von Schmelzwasser im Sommer. Inzwischen ist er ganz verschwunden.
Sie sei zwar keine Klimaforscherin, sagt Simony Howe, aber sie habe sich gefragt, was könne sie als Anthropologin tun, um Menschen stärker für das Schicksal der Gebirgsgletscher zu sensibilisieren. So sei sie entstanden, die Idee für den weltweit ersten Friedhof der Gletscherströme auf Island.
Die meisten Leute werden niemals einen Gletscher berühren. Er ist bloß etwas Abstraktes für sie. Ein Begräbnis und das Betrauern von Verstorbenen, das sind dagegen Rituale, mit denen jeder Mensch auf der Erde vertraut ist. Wir tragen jetzt Gletscher zu Grabe und hoffen, so größere Aufmerksamkeit für den Schaden zu bekommen, den wir ihnen zufügen. Es ist ein Appell zu handeln.
Die Grabsteine der Gletscher sind selbst aus Eis. Auch das ein Symbol.
Je nach Wetterlage wird es vielleicht einige Tage oder Wochen dauern. Aber diese Grabsteine werden langsam, aber sicher schmelzen, so wie die Gletscher, nach denen sie benannt sind.
Simony Howe und Dominic Boyer rechnen mit einigen hundert Trauergästen bei der ungewöhnlichen Beerdigung. Darunter wird auch Gylfina A. Valgestortis sein, Professorin für Glaziologie an der Universität von Island. Was hält sie als Wissenschaftlerin von dem Projekt? Ist es bloß Zirkus oder eine zündende neue Idee?
Das ist eine sehr gute Frage, die man mir nicht zum ersten Mal stellt. Ich kann dazu nur sagen, wir warnen seit Jahrzehnten vor dem Abtauen der Gletscher, aber man reagiert darauf viel zu langsam. Das Problem ist kein wissenschaftliches mehr, sondern ein gesellschaftliches und psychologisches. Und jetzt versuchen Anthropologen, uns mit ihren Ideen zu unterstützen. Warum nicht? Ich finde, wir müssen alles versuchen.
Das war ein Beitrag von Volker Rasek über den Friedhof der Gletscherströme. Jetzt wird es aber immerhin schon ein bisschen positiver. Mikroplastik findet sich überall, an den Polen, in Lebensmitteln und sogar im menschlichen Gewebe. Inzwischen ist der Einsatz von Mikroplastik in zum Beispiel Kosmetik in der EU verboten. Aber das muss natürlich auch überwacht werden. Und genau diese Überwachungsmethoden verbessern sich gerade rasant, wie Helmut Nordwig berichtet.
Recyclingbetriebe sortieren weitgehend automatisch, aus welcher Kunststoffsorte ein Becher oder eine Folie auf ihrem Laufband besteht. Sie beleuchten den Abfall dazu mit Infrarotlicht, wobei sich verschiedene Arten von Kunststoff durch ihr charakteristisches Spektrum verraten. Die Firma Bruker Optics überträgt diese Technik jetzt auf Mikroplastikteilchen, die im Wasser schwimmen. Das Wasser wird gefiltert und der Filter dann in ein Infrarotmikroskop eingespannt, erklärt der Chemiker Alexander Staub.
Das hat einen speziellen Imaging-Detektor, mit dem wir 1000 Infrarotspektren auf einmal aufnehmen können und somit eine sehr hohe Datendichte bekommen. Wir bekommen im Abstand von nur 5 Mikrometern Datenpunkten, das heißt eine hohe Auflösung im Infrarotspektrenbereich.
Gerade liegt ein Filter unter dem Mikroskop und auf dem Monitor baut sich jetzt dessen Bild auf. Zu sehen sind die stark vergrößerten Plastikteilchen. Von jedem Einzelnen wird dabei ein Infrarotspektrum aufgenommen.
Das Ganze würde man dann jetzt noch in ein Datenanalysierungsprogramm laden, das auf einer KI-Methode basiert und dann auch eine Klassifikation der entsprechenden Partikel mit Anzahl und Statistik liefern würde.
So kann im Bild auf dem Monitor jeder Kunststoffsorte eine Farbe zugeordnet werden. Polyethylen wird zum Beispiel rot dargestellt, Polypropylen grün. Die Methode ist schnell, aber je kleiner die Teilchen sind, desto weniger genau ist sie. Bei einer Alternative, der Raman-Spektroskopie, ist das anders. Dabei wird die Probe mit Laserlicht bestrahlt und sendet dabei Streulicht aus, je nach Kunststoffart in charakteristischen Wellenlängen. Diese Raman-Spektren sind in Datenbanken verzeichnet, sogenannten Bibliotheken. Um den Stand der Technik zu demonstrieren, legt Christoph Lenz von der Firma Horiba einen Filter mit Mikroplastik unter das Mikroskop.
Man sieht das hier, die kleinen weißen Partikelchen, das sind Mikroplastikpartikel auf dem Filter. Die werden jetzt über diesen Hell-Dunkel-Kontrast identifiziert von der Software. Es wird automatisiert ein Punkt gesetzt und dann eben die Messung durchgeführt. Und dann wird automatisiert in der Spektrenbibliothek nachgesucht, was habe ich denn da gerade vorliegen?
Das funktioniert auch bei kleinsten Partikeln sehr zuverlässig, dauert aber 3 Sekunden für jedes einzelne Teilchen. Ein Filter, auf dem pro Quadratzentimeter schon mal tausende Mikroplastikpartikel hängen bleiben, lässt sich so nicht schnell genug analysieren.
Ich will den mit einer sehr hohen Auflösung messen, das heißt, ich habe zehntausende Einzelbilder, die ich eigentlich mir angucken müsste. Das schaffe ich aber zeitlich nicht. Sag deshalb, okay, ich möchte nur 5 oder 10% davon messen, damit ich eine Vorstellung davon habe, wie sieht der gesamte Filter aus. Damit reduzieren Sie natürlich die Zeit drastisch.
Beide Methoden zum Nachweis von Mikroplastik in Wasserproben haben ihre Vor- und Nachteile. Die Infrarotmessung ist schnell und für größere Teilchen geeignet, die Raman-Spektroskopie langsamer und deshalb eher für Stichproben, dafür auch von sehr kleinen Partikeln. Forschungs- und kommerzielle Analyselabore verwenden beide Techniken bereits. Zukünftig wird die Überwachung von Industrieerzeugnissen dazukommen. Bereits seit Oktober 2023 ist es in der EU nämlich verboten, Produkten wie zum Beispiel Kosmetika Mikroplastik zuzusetzen. Ob sich die Hersteller von Peelings und Shampoos daran halten, muss genauso überprüft werden wie weitere EU-Vorgaben, die gerade vorbereitet werden, sagt Christoph Lenz.
Und wenn diese Regularien auf dem Markt sind, müssen die Hersteller zum Beispiel von Getränken oder auch Wasserwerke irgendwann überprüfen müssen, wie hoch ist die Kontamination von Mikroplastik im Wasser. Alle diese Techniken werden eine Rolle spielen. Und gerade in diesem Bereich wird es die ersten Nutzer geben.
Das war ein Beitrag von Helmut Nordwig über verbesserte Analysemethoden, um Mikroplastik aufzuspüren. Und zum Schluss haben wir noch eine positive Nachricht. Das falsche Stängelbecherchen ist ein Pilz, der hierzulande reihenweise Eschen sterben lässt. Bislang gab es kein Mittel gegen ihn. Aber jetzt haben Forschende ein Bakterium entdeckt, das die Eschen vielleicht vor dem Pilz schützen kann. Annegret Faber berichtet.
Volker Schneck öffnet eine Petrischale. Dünne, schwarze Stäbchen liegen da drin, 5 Zentimeter lang. Das sind die Blattspindeln von der Esche, sagt er.
Also hier, die beiden weißen Pupse, das sind Fruchtkörper vom Pilz. Also der wird normal deutlich größer noch, also die können schon so 1 Millimeter, 2 Millimeter werden.
Volker Schneck ist Forstpflanzenzüchter und arbeitet am Thünen-Institut für Forstgenetik in Bad Sieversdorf, circa 50 Kilometer östlich von Berlin. Er steht in dem Gewächshaus, in dem die neuen Eschen wachsen. Das halbrunde Stahlgerüst ist entblößt. Die Plastikfolie braucht er nicht mehr, sagt Schneck. Die Bäume seien jetzt groß genug.
Die ältesten, die jetzt hier noch stehen, die werden so 5, 6 Jahre alt sein.
Die meisten Eschen seien schon ausgepflanzt, aber ein paar sind noch da. Die stehen rechts und links von ihm in Pflanztöpfen.
Wir nennen die Pflanzen Klone, weil es erbgleiche Pflanzen sind von einem Ausgangsbaum, den wir selektiert haben. Und die sind mit verschiedenen Methoden auf ihre Resistenz geprüft worden.
All diese Bäume wurden mit dem winzigen Pilz infiziert und sind nicht eingegangen. Üblicherweise setzen sich seine Sporen auf die Blätter, dringen dann in die jungen Triebe ein und die sterben ab. In Folge kann dann der ganze Baum eingehen, bis zu 99% in einem Waldstück, beobachtet Andreas Ulrich.
Und dann sieht man plötzlich einen Baum, der eine gewisse Toleranz oder eine vollständige Toleranz aufweist. Ne? Und da haben wir überlegt, ja, woran liegt das? Wir haben gedacht, vielleicht hat auch das Mikrobiom damit zu tun, ob das Mikrobiom vielleicht bei diesen Eschen anders ist.
Andreas Ulrich vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung vergleicht das Mikrobiom der Esche mit dem im menschlichen Darm. Er schaute sich also den gesamten Kosmos an Pilzen und Bakterien an, die auf den Blättern der Bäume leben. Dann verglich er das Mikrobiom von Gesunden mit dem von kranken Bäumen.
In der Tat haben wir einige Bakterien und auch Pilzgruppen finden können, die bevorzugt auf toleranten Eschen vorkommen.
Die nahm er dann in den Fokus. Insgesamt betrachtete er 4000 Mikroben. Die setzte er dann mit dem asiatischen Pilz in eine Petrischale und beobachtete, wie sie sich vertragen.
Und über diese Tests haben wir auch einige erfolgversprechende Antagonisten finden können.
Ein Bakterienstamm stach besonders heraus. Schauerella fraxinea nannte Ulrich ihn. Er scheidet Substanzen aus, die der Pilz nicht mag. Im Labor vermehrte Ulrich dann diese und andere in Frage kommende Bakterien und stellte eine Lösung her.
Um die Bakterien an die Pflanze zu bringen, hat man einfach die Pflanzen in diese Bakterienlösung eingetaucht für 30 Sekunden.
Danach wurden die jungen Bäumchen hier im Gewächshaus mit dem falschen Stängelbecherchen infiziert. 2 Jahre beobachteten die Forschenden dann, was passiert. Alles sehe vielversprechend aus, so Andreas Ulrich. Die Bakterien haben den Pilz in Schach gehalten. Er stammt ursprünglich aus Asien. Auch dort sind die Eschen gegen ihn gewappnet, so wie hier im Gewächshaus. Mit dem Unterschied, dass sich in Asien Pilz und Baum über viele Jahrhunderte aneinander angepasst haben.
Also sie tun sich beide nichts gegenseitig. Er lebt auf den Blättern, er wird dann mit den Blättern abgeworfen. Da hat sich das so einreguliert.
In Deutschland und Europa soll die Evolution im Zeitraffer ablaufen, und zwar mit Hilfe der Forschung. Volker Schneck setzt auf die Verjüngung der Wälder, auf nächste Generationen, die besser mit dem Pilz umgehen können. Mehrere Klonsammlungen gibt es in Deutschland, Plantagen, auf denen die Bäume wachsen.
Wir sind ja nicht die einzigen in Europa, die da forschen, also da gibt es in Großbritannien große Programme, in Skandinavien, in Österreich. Für die Esche gibt es Hoffnung, also dass wir da wirklich auch die Esche in 100 Jahren noch haben werden.
Nun arbeitet die Zeit für die Forschung. Denn auch wenn die Bakterien heute den Pilz Paroli bieten können, muss das in 10 Jahren nicht mehr so sein. 20, 25 Jahre wird es dauern, schätzt Volker Schneck. Erst dann wissen Ulrich und Schneck, ob ihre Methode als biologisches Mittel gegen das Eschetriebsterben geeignet ist.
Annegret Faber war das über ein Bakterium, das die Eschen retten könnte. Und bei den Meldungen mit Lukas und Kohlenbach bleiben wir erstmal im Wald. Genauer gesagt bei den Geräuschen, die Regenwürmer, Käfer und Ameisen im Waldboden machen.
Diese Geräusche können Wissenschaftler nutzen, um die Qualität von Böden zu untersuchen. Vergangenes Jahr haben beispielsweise Wissenschaftler mit Tonaufnahmen in Wäldern in Großbritannien gezeigt, dass sie von der Akustik des Waldbodens auf seine Eigenschaften schließen konnten. Ein Forschungsteam aus Australien hat sich nun gefragt, wie hört sich der Waldboden bei uns an? In Australien gibt es eher grasbewachsenen Wald mit Ölbäumen, Pinien oder Zypressen. Dieser Wald wird als mediterraner Wald bezeichnet und ist auch rund um die Mittelmeerküste verbreitet. Wir können einmal gemeinsam in die komplexe Akustik eines gesunden australischen Waldbodens reinhören.
Musik
In Bodenproben von gerodeten Flächen in Australien war die Akustik weniger komplex. Deshalb schreiben die Forschenden im Journal of Applied Ecology, diese Ökoakustikmethode ist auch in mediterranen Wäldern für die Untersuchung der Bodenqualität geeignet. Sie könnte zum Beispiel beim Beobachten von Rekultivierungsmaßnahmen hilfreich sein.
Der für das Dinosaurieraussterben verantwortliche Asteroid kam wohl aus dem äußeren Sonnensystem.
Das berichtet ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science. Sie haben Proben aus den Gesteinsschichten der Zeit genommen, in der die Dinosaurier ausstarben. Darin suchten sie nach einem sehr seltenen Metall mit dem Namen Ruthenium. Von den Atomen dieses Metalls gibt es verschiedene Formen, die sich in ihrer Atommasse unterscheiden, sogenannte Isotope. Das Verhältnis dieser Isotope unterscheidet sich bei verschiedenen Asteroidentypen. Am ehesten kam der Asteroid, der das Dinosaurieraussterben verursachte, nach dieser Untersuchungsmethode aus dem äußeren Sonnensystem hinter dem Planeten Jupiter.
Das Gehirn speichert Erinnerungen in 3 Kopien.
Eine ist für die langfristige Erinnerung zuständig, eine für das Kurzzeitgedächtnis. Und eine weitere Kopie bildet eine Art stabiles Backup. Das schreiben Forschende der Universität Basel im Journal Science. Sie haben bei Mäusen untersucht, wie das Gehirn Erinnerungen abspeichert. Die Mäuse mussten bei ihren Experimenten schmerzhaft dazulernen. Das Betreten einer bestimmten Umgebung löste Elektroschocks aus. Das Forschungsteam beobachtete bei diesem Lernprozess die Aktivität von Nervenzellen im Mäusegehirn. Sie sahen, mindestens 3 verschiedene Nervenzellgruppen speichern ein einziges Ereignis parallel ab.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ändert ihre Empfehlung für Alkoholkonsum.
Sie rät nun dazu, gar keinen Alkohol zu trinken. Auch in Maßen sei Alkohol nicht gesund. Eine sichere Alkoholmenge für unbedenklichen Konsum gebe es nicht, schreibt die Fachgesellschaft in einem Positionspapier. Zu der Änderung ihrer Position hat unter anderem eine Übersichtsarbeit von kanadischen Forschenden beigetragen. Sie haben vergangenes Jahr gezeigt, Einzelstudien, die bislang Gesundheitsvorteile bei mäßigem Alkoholkonsum zeigten, hatten Verzerrungen aufgrund von Mängeln im Studiendesign.
Archäologen haben sehr wahrscheinlich die Sterbekirche von Heinrich I. entdeckt.
Das teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mit. Heinrich I. war der Vater von Kaiser Otto dem Großen, dem Begründer des Heiligen Römischen Reiches. Er starb im Jahr 936. Die Überreste der Sterbekirche wurden nun bei Forschungsgrabungen im Ortsteil Memleben der Gemeinde Kaiserpfalz in Sachsen-Anhalt entdeckt. In dieser Kirche soll Heinrich I. seinen Sohn Otto auch als Nachfolger eingesetzt haben. Wissenschaftler haben vor 7 Jahren mit Forschungsgrabungen in Memleben begonnen, um mehr über die Geschichte der Dynastie der Ottonen zu erfahren.
Das waren die Meldungen mit Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 16. August. Der Anfang vom Ende des Hubble-Teleskops. Seit mehr als 3 Jahrzehnten verzaubert das Hubble-Weltraumteleskop Himmelsfans mit grandiosen Aufnahmen aus den Tiefen des Alls. Viele Hubble-Bilder sind Ikonen der Wissenschaft. Doch nun ist das Instrument nur noch eingeschränkt in Betrieb. Beim Ausrichten des Teleskops auf Objekte im Kosmos kommen Gyroskope zum Einsatz. Kleine Steuereinheiten, in denen sich Kreisel drehen. Mindestens 3 sind für die korrekte Orientierung im All notwendig. Hubble hat 6 Gyroskope an Bord. Sie wurden bei der letzten Wartungsmission 2009 erneuert. 3 sind schon lange ausgefallen, seit Mai funktioniert auch ein 4. nicht mehr richtig. Das ist sehr bedauerlich, aber noch keine Katastrophe. Das NASA-Team hat sich schon vor Jahren auf diese Situation vorbereitet. Von den 2 verbliebenen Kreiseln wurde einer abgeschaltet, um ihn zu schonen. Auch mit nur einem Gyroskop kann das Teleskop Beobachtungen durchführen. Allerdings ist es nicht mehr so flexibel einsetzbar wie bisher. Das Schwenken auf andere Objekte dauert nun deutlich länger. Neben einem Gyroskop helfen die kleinen Navigationskameras Hubble, sich an der Himmelskugel zurechtzufinden. Somit wird es weiter spektakuläre Aufnahmen von Planeten, Nebeln und Galaxien geben. Mit etwas Glück bleibt Hubble noch bis nach 2030 in Betrieb und bildet mit dem James-Webb-Teleskop weiter ein himmlisches Dreamteam. Doch eines ist jetzt allen klar: Hubble, seit 34 Jahren im All, wird nicht ewig liefern.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.